Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob wir wollen oder nicht, unsere Familie prägt uns. Manche Kindheitserinnerungen sind positiv, andere haben vielleicht Wunden hinterlassen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie kann man die eigene Geschichte verarbeiten und sich von negativen Mustern lösen? Darüber spreche ich heute mit Martina Schäfer und Dr. Dejan Astajic. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Jetzt sind Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Martina. Herzlich willkommen, Dejan. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Dejan, deine Kindheit war von Unsicherheiten und auch von schwierigen Beziehungen zu deinen Eltern geprägt. Nimm uns da mal so ein bisschen mit hinein. Wie hast du das als Kind erlebt?
Klar, gerne. Also ich wurde in Jugoslawien geboren. Das Land gibt es jetzt nicht mehr. Mein Vater war hat für eine Bank gearbeitet, war viel unterwegs. Und meine Mutter war zu Hause mit uns Kindern für einige Zeit. Leider war mein Vater ein aggressiver Alkoholiker. Also wenn er zu Hause war, mussten wir uns verstecken, rennen, uns in unser Zimmer einschließen, weil man wusste nie, was passieren könnte an dem Abend.
Also ganz unberechenbar.
Ja, sehr, also berechenbar im Sinne von irgendwas Schlimmes wird passieren. Und meine Mutter hat dann eine psychische Störung entwickelt und neigt zum Narzissmus und Manipulation. Und ich war der Jüngste in der Familie und irgendwie habe ich immer alles mitbekommen und es war eine echt schwierige, herausfordernde Zeit, auch mit den vielen Umzügen, dann sind wir nach Slowenien umgezogen, dann nach Deutschland mit 13 Jahren und so. Ich war immer irgendwie der Ausländer oder der Außenseiter und hab nirgendwo irgendwie reingepasst. Und ich war so ein sensibles Kind und diese Sachen haben mir echt wehgetan. Bis zu so einem Punkt, wo ich komplett nicht verstanden habe, wie die Welt funktioniert, ob ich überhaupt lebe oder ob alles ein Traum ist. Und ich hatte große emotionale Wunden zu dieser Zeit. Ja.
Und wie bist du als Kind damit umgegangen? Also ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn man sich vor seinem eigenen Vater verstecken muss. Ja. Hattest du da irgendwelche Strategien, irgendwas, was dir geholfen hat?
Ja, es hört sich ein bisschen komisch an, aber als ich schon ganz, ganz klein, 2, 3 Jahre alt war, habe ich so eine Gottesvorstellung entwickelt, wo ich angefangen habe, mit diesem Gott meines Verstandes zu reden. Ich kannte den Gott der Bibel nicht. Ich wusste nur, dass es irgendeinen Gott geben muss und ich habe einfach angefangen, mit dem zu reden. Und bei so Partys haben meine Eltern mich so reingerufen und haben gesagt, hey Dejan, zeig dir mal, wie du mit Gott redest. Dann habe ich so meine Hand aufs Ohr gelegt und habe gesagt, okay, Gott sagt jetzt gerade, und dann habe ich es wiederholt und so. Hört sich vielleicht kindlich an, aber es war für mich so real wie dieser Stuhl. Ich habe ständig irgendwie verlassene Orte gesucht oder Natur oder einen Fluss oder irgendwie so. Und dann habe ich aber mit Gott geredet. Ich habe das Gefühl gehabt, er versteht mich. Er ist der Einzige, der mich nicht im Stich lassen will, bei dem ich angenommen bin, und er war mein Freund. Aber die Adresse kannte ich nicht, kannte seinen Namen nicht, wusste nicht, wer er ist. Aber irgendwie hat dieser Gottesbezug mir sehr viel Kraft, sehr viel Mut geschenkt und hat mich wirklich durch diese Zeit durchgetragen.
Danke fürs Teilen.
Stimmt.
Martina, du bist psychologische Beraterin und du arbeitest täglich eigentlich mit Menschen zusammen, die von familiären Prägungen, von Kindheitsmustern herausgefordert sind oder damit kämpfen. Warum hat denn unsere Herkunftsfamilie so einen Einfluss auf unser Erwachsenenleben?
Ja, wie wir es gerade ja bei Dejan schon gehört haben, Kinder kommen auf die Welt und sind ja erstmal bindungsoffen. Das heißt, sie sind angewiesen darauf, dass sie Eltern, dass sie Pflegepersonen haben, die ihnen helfen, einfach in der Spannung, in die sie hineingestellt werden, zwischen den Bedürfnissen, die sie haben, dass sie erfüllt werden, und zwischen den Grenzen, in denen sie aufwachsen, dass da jemand ist, der sie liebevoll begleitet, der einfach eine Resonanz gibt, der ihnen hilft, mit den ganzen Sachen zurechtzukommen und der eine sichere Bindung hat, in der sicheren Bindung, in der sie erleben, dass sie versorgt sind, dass sie willkommen sind. wenn Kinder das nicht haben, wenn sie allein gelassen werden mit diesen ganzen Erlebnissen und Erfahrungen, dann bilden Kinder in sich einfach ein Muster aus, mit dem sie in dieser Welt überleben können. Mhm. Weil irgendwie müssen sie ja überleben, weil sie angewiesen sind auf die Eltern. Und dann bilden sie einfach Muster aus, mit denen sie überleben und passen sich an oder rebellieren oder schauen einfach, wie sie in der Situation zurechtkommen.
Mhm. Und gibt es da so einheitliche Muster, sage ich mal, die Menschen, die eine schwierige Kindheit haben, dann entwickeln? Oder ist es ganz individuell?
Es ist ganz individuell. Also wenn man mal in Familien guckt oder auch in die eigene Familie guckt und unterhält sich mit seinen Geschwistern, dann kann jeder, obwohl die gleichen Eltern da, also die gleichen Eltern erlebt wurden, erzählt jeder seine ganz eigene Geschichte und hat auch seine eigenen Muster entwickelt. Von daher finde ich, ist das was sehr Subjektives. Was man schon sagen kann, ist, dass die Themen, die damit verknüpft sind, immer etwas mit meinem Selbstsein zu tun haben. Wie erlebe ich mich selber? Mit meiner Erwartung, die ich in Beziehungen habe oder nicht mehr habe, je nachdem, was ich erlebt habe. Und auch oft noch in so einer Frage, kann ich meine Kraft auch in diese Welt setzen und mein Leben gestalten? Das sind so die groben Bereiche. Aber ansonsten ist es sehr individuell und subjektiv.
Dian, wie erlebst du das heute als Erwachsener? Also inwiefern wirkt sich deine Kindheit auf deine Beziehungen, auf dein Selbst im Erwachsenendasein aus?
Ja, leider ist die Vergangenheit noch sehr präsent. Und ich habe so zwei Sätze, die mich irgendwie durchs Leben peitschen. Ein Satz ist, du bist nicht genug und du bist mir egal. Also es sind so diese zwei Sätze, mit denen ich kämpfe. Und das taucht dann auch in meiner Ehe auf, wo vielleicht meine Frau nicht mich berührt oder anschaut oder mich anlächelt. Und dann denke ich mir, ich bin ihr total egal. Totale Lüge. Aber das ist halt die Brille, die ich trage. Ja? Ich schaue mir die Welt durch diese Brille an, die ich halt als Kind bekommen habe. Und die Brille verzerrt die Realität. Und dann fühle ich mich irgendwie verlassen, einsam, obwohl das überhaupt nicht wahr ist. Und jetzt, nach vielen Jahren, mit denen ich mich damit auseinandergesetzt habe, kenne ich diese Stimme. Ich weiß, dass dieser Satz vorkommt. Dann muss ich den einordnen. Aber wenn ich müde bin oder weiß was ich, in einer schlechten emotionalen Lage, dann haben diese Sätze noch immer die Kraft, irgendwie mein Leben negativ zu beeinflussen.
Ja. Das heißt, du bist dir dessen schon bewusst und hast auch schon dran gearbeitet.
Bewusst geworden, genau.
Es gibt trotzdem noch Momente, wo das dann wieder hochkommt.
Genau, es kommt. Diese zwei Sätze sind immer da und ich muss lernen, sie schneller zu entdecken, zu merken. Ah, okay, jetzt ist dieser Satz wieder da oder dieser Gedanke. Und dann schnell versuchen, irgendein gegensätzigen Argument oder irgendwas Neues, einen neuen Satz zu mir selber zuzusprechen. Nein, ich bin wichtig, die Leute lieben mich, ich bin angenommen und so weiter und so fort. Und nicht nur, du bist nicht genug und keiner mag dich und du bist hier allen total egal. Das ist unglaublich, wie tief diese Sätze sind, das kennst du wahrscheinlich. Die sind so irgendwie in deinem Körper, in deiner Seele verankert. Und die sind nicht immer präsent, aber wenn die da sind, können sie wirklich den Tag vermasseln und die Beziehungen wirklich beeinflussen. Ja.
Martina, manche Menschen kämpfen ja mit der Vergangenheit und sind sich auch über diese Muster bewusst, wie jetzt Dejan in dem Fall. Und andere leben eher so nach dem Motto, hey, ich schaue nicht zurück, sondern ich richte meinen Blick nur nach vorne auf das, was vor mir liegt. Was hilft es, in der Vergangenheit zu suhlen oder so? Ist denn das Zweite auch eine gesunde Strategie? Also kann man auch einfach mit dem Vergessen sozusagen gut durchs Leben gehen?
Das ist aus meiner Sicht keine so gute Strategie, aber erstmal gilt, dass jeder Mensch da auch für sich eine eigene Entscheidung treffen kann. Es kann auch Situationen geben, wo es auch zu viel ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen oder wo man gut gucken muss, in welchem Rahmen setze ich mich mit Dingen auseinander, damit mein Alltag nicht davon völlig durcheinander gebracht wird. Also von daher ist es schon klug zu schauen, wann und in welchem Setting ich mich damit auseinandersetze. Aber was Dejan eben beschrieben hat, ist es ja, dass uns praktisch das, was wir erlebt haben, so tief in unserem Körper letztlich also einlagert in unseren tiefsten Emotionen. Und von daher ist es, auch wenn es uns unbewusst ist, in der Regel erstmal in vielen Situationen etwas, was uns auch natürlich unser Verhalten mitsteuert. Und von daher kann man einfach gucken, wann es für mich vielleicht ist angesagt, mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen und wann kann ich sie auch mal zur Seite legen. Aber letztlich vergessen geht eigentlich nicht, weil sie in uns ist. Mhm.
Diane, du hast vorher schon gesagt, der christliche Glaube oder diese Verbindung zu Gott hat für dich schon ganz früh eine Rolle gespielt. Inwiefern hat dir denn der christliche Glaube jetzt auch in den letzten Jahren in der Aufarbeitung geholfen?
Ja, also der Gott, den ich nur als meinen Freund bezeichnet habe, hat jetzt einen Namen. Und das, was mich an unserem Gott im Christentum so fasziniert, ist, dass er nicht entfernt bleibt, weit entfernt. Es ist keine Philosophie oder gute Ratschläge oder irgendwie ein ethisches Programm, wo wir uns besser verhalten, sondern ein Gott, der wirklich seine Hände schmutzig macht, in das Leben der Menschen eintaucht und wirklich sich um uns kümmert. Und diese Fürsorge, dieses "Ich sehe dich und du bist mir wichtig und ich liebe dich so, wie du bist", ist einfach für mich Balsam für die Seele. Also es ist so ein schöner Zuspruch. Und nur im Anschluss an was du gesagt hast, würde ich noch hinzufügen wollen, was die Vergangenheit angeht. Ich glaube, Gott versteht auch, dass wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Ich habe neulich Johannes 21 gelesen, wo Petrus hat ja Jesus verleugnet. Und dann ein paar Kapitel später taucht Jesus auf diesem Ufer auf und macht ein Feuer und bereitet Frühstück für seine Jünger. Und das Wort für Feuer in diesem Kapitel ist dasselbe Wort, wo Petrus ihn verleugnet hat. Mhm. Genau dasselbe Feuer. Also die Gerüche, die Eindrücke, alles, was passiert ist in der Verleugnung, macht Jesus so eine Parallelsache. Und jetzt bringt er Petrus wieder zurück zum Anfang und sagt: Komm, ich will dich jetzt heilen, aber um zu heilen, musst du wieder zu dem Ort kommen, wo du mich verleugnet hast. Mhm. Damit wir das aufarbeiten können. Und das wissen wir auch aus der Psychologie. Um zu heilen, muss man immer zum Anfang gehen. Mhm. Das sagen alle. Die erste Frage ist immer: Hey, wie war es in deiner Kindheit? Erzähl mir von deiner Kindheit. Wie war deine Beziehung zu deinen Eltern und so weiter? Und ich glaube, Gott hat das auch auf dem Schirm und er bringt uns zurück, damit wir wirklich heilen können.
Mhm. Jetzt gibt es ja ein Gebot in der Bibel, das vierte Gebot, das sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Mhm. Und du hast selbst gesagt, du hattest einen aggressiven, alkoholkranken Vater. Mhm. Wie kann man dieses Gebot leben, wenn es einem schwerfällt, die eigenen Eltern zu ehren oder man eben eine schwierige Beziehung zu ihnen hatte?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine echt schwierige und komplizierte Frage. Ich habe mit meinem Vater wieder Kontakt aufgenommen nach vielen Jahren und durch ein Wunder, ist eine unglaubliche Geschichte, für die wir jetzt keine Zeit haben, ist er 3 Jahre vor seinem Tod noch zum Glauben gekommen und ich durfte ihn taufen. Das war eine Wahnsinnsgeschichte. Und wir haben eine enge Beziehung geführt die letzten paar Jahre seines Lebens. Er hat sich auch bei mir entschuldigt und es war sehr viel Heilung in unserer Beziehung. Das war toll. Aber mit meiner Mama ist es nicht dieselbe Geschichte. Mhm. Ja, meine Mutter ist noch immer sehr weit entfernt vom Glauben und wir haben kaum Kontakt. Und ich versuche sie zu ehren, indem ich für sie bete, indem ich weiterhin Liebe für sie empfinden will und Zuneigung und so weiter. Aber um eine Beziehung zu haben, also eine echte Mutter-Sohn-Beziehung, brauchst du eigentlich zwei Menschen, die da mitwirken, mitmachen. Es kann nicht nur von einer Person ausgehen. Außerdem denke ich, dass Mutter und Vater nicht nur ein Nomen sind, sondern auch ein Verb. Also Mütter und Väter müssen auch Müttern und Vätern, also sie müssen sich auch so verhalten wie eine Mutter und ein Vater. Und wenn sie das nicht tun, dann beschädigen sie ja auch die Beziehung. Mhm. Also mit anderen Worten, Gott hat uns allen einen freien Willen gegeben und wir sollten immer die Beziehung suchen, aber wenn es nicht möglich ist, dann haben wir immer noch das Gebet und die Liebe, die wir den Leuten zeigen können.
Martina, es gibt ja, ne, Dejan hatte schon gesagt, diese Glaubenssätze, die sich dann so ganz tief in uns festsetzen, die auch immer wieder hochkommen. Welche konkreten Schritte empfiehlst du denn, um sich von solchen Glaubenssätzen oder von negativen Mustern zu lösen? Was kann man da tun?
Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Was für mich ein wichtiger Ansatz ist, ist erstmal zu schauen, was sind denn im Alltag heute meine Konflikte? Also gar nicht zuerst auf die Herkunftsfamilie zu schauen, sondern erstmal zu schauen, was kann ich denn schwer leben? Ist es in Beziehungen? Was sind Dinge, die mich immer wieder einholen? Wie Dejan auch beschrieben hat, dass es dann wieder wegrutscht in der Beziehung, dass seine Frau ihn doch liebt, also dass er wieder in diese Verlassenheit kommt oder auch in ganz anderen Bereichen. Also immer zu schauen, was ist das, was im Alltag eigentlich einen Konflikt für mich beinhaltet, wo ich mein Leben nicht gestalten kann, wo ich Beziehungen nicht leben kann, wo ich vielleicht in der Vermeidung bleibe oder mich in Süchte flüchte, wo ich mich nicht regulieren kann, wo Menschen in abhängigen Beziehungen leben oder in Beziehungsängsten. Und wenn ich das dann herausgefunden habe, dann kann ich schauen, was brauche ich denn, damit ich heute aus meinem Erwachsenen ich heraus, also aus der, die jetzt nicht mehr abhängig ist von der damaligen Lebenssituation, was brauche ich heute, um neue Schritte zu gehen und natürlich Acht zu haben auf mein Inneres, auf die Emotionen, die immer wieder sich eigentlich so fühlt, wie wenn sie damals 3 oder 5 Jahre alt gewesen ist. Und wie kann ich praktisch so mein Inneres ein Stück an die Hand nehmen und in Beziehungen neue Erfahrungen machen, damit sich dann auch was in meinem Leben verändert.
Jetzt gibt es ja, so sehr wir uns bemühen, also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, so sehr wir uns bemühen, Dinge auch anders zu leben, entdecken wir doch immer wieder diese familiären Muster in uns, wo wir dann merken, oh, jetzt habe ich genau so gehandelt, wie ich mir eigentlich gesagt habe, so will ich nie handeln. Wird das unser Leben lang so sein, dass wir manchen Mustern einfach ausgeliefert sind?
Ich glaube, ausgeliefert sind wir ihnen nicht, aber sie werden uns immer wieder einholen, gerade in besonderen Situationen, wenn wir unter Stress sind, schalten wir unwillkürlich oft unsere Überlebensmuster wieder ein. Das merken wir dann manchmal erst so einen Moment später, dass wieder irgendwelche beschützenden Verhaltensmuster wir hatten oder uns durch irgendwas durchgearbeitet haben oder Dinge nicht mehr glauben können, die wir vielleicht in einem anderen Moment auch glauben können. Also ich glaube, uns holen die Muster ein, aber wir sind ihnen nicht ausgeliefert, sondern wir haben die Chance, einfach diese neuen Erfahrungen zu lernen, praktisch in uns aufzunehmen. Und das ist auch eine Kunst und eine Übung, das Neue gegen das Alte zu stellen und das Neue immer wieder auch in sich aufzurufen und ja, einfach den Menschen vor sich zu sehen und zu sagen, doch, der hat gesagt oder sie hat gesagt, dass sie für mich ist, dass sie bei mir ist. Und das ist auch eine Übung, die wir brauchen, um das auch nach und nach zu üben und in uns aufzunehmen. Und da, wir leben aber immer in der Spannung und natürlich holen uns unsere alten Muster immer wieder ein. Aber ausgeliefert sind wir eben nicht.
Und auch die schweren Dinge, die wir ja in der Kindheit erlebt haben, wir können daraus ja auch neue Ressourcen oder Stärken entwickeln. Dejan, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das habe ich damals erlebt und das sehe ich heute als was Positives oder als eine Stärke, die sich daraus entwickelt hat?
Ja, ich würde sagen, alles im Leben kann eine Stärke oder eine Schwäche sein. Und ich denke, Leiden oder Schmerz ist schon eine sehr gute Gelegenheit, in die Tiefe einzutauchen, weil du bist schwach, du kannst dich nicht auf dich selber verlassen, also brauchst du irgendwie Hilfe. In meinem Fall war das Gott. Und später, als ich dann Christ wurde und Gott beim Namen kennengelernt habe, habe ich mich sehr gut eingeübt in das Vertrauen auf Gott, im Sinne von, wenn das Leben keinen Sinn macht, wenn ich nichts mehr steuern kann, wenn Sachen aus dem Ufer geraten und so weiter, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Mhm. Also das habe ich als Kind gelernt. Und deshalb würde ich sagen, ist mein erster Instinkt wirklich zu sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Also diese Abhängigkeit von Gott, die aus der Schwäche und dem Schmerz kommt, empfinde ich als ein Riesengeschenk. Mhm. Genau, also ich beklage mich nicht wegen meiner Kindheit, sondern versuche aus ihr zu lernen und versuche das Gute irgendwie rauszuholen, anzuwenden. Und ich glaube schon, dass wirklich alles uns prägt und auch das Schlechte kann positiv prägen, wenn man es verarbeitet und Gott wirklich abgibt und mit anderen auch Hilfe sucht und Gespräche sucht und transparent ist und so.
Jetzt sind hier lauter Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht nicht sowas erlebt haben, wie du jetzt deren erlebt hast, aber die trotzdem ihre ganz eigenen Geschichten und Prägungen mitbringen und vielleicht im Hier und Jetzt auch mit familiären Mustern kämpfen. Mhm. Was wollt ihr denn ihnen so an Ermutigung mitgeben? Martina, fang du mal an.
Also eine Ermutigung sitzt neben mir. Es ist ja eine Ermutigung, einfach dich zu sehen. Danke. Damals, als du der kleine Junge warst, der unter dem Stress gelitten hast, hättest du auch nicht geglaubt, dass du irgendwann mal Dozent an der christlichen Hochschule bist. Mhm. Also immer wieder Menschen, die einfach so viele Fähigkeiten auch haben, dass das, wo sie in Beziehungen verletzt werden, sie auch in Beziehungen wieder auch Heilung und Veränderung erleben können. Das würde ich gerne mitgeben. Würde auch noch einen Satz sagen, dass es sich auch manchmal lohnt, auf die Familie zu gucken, um auch die Ressourcen zu entdecken. Also wir gucken ja oft, weil wir eine Not haben, auf die Familie, aber es ist manchmal auch ganz spannend zu gucken, was gibt's auch für Ressourcen in der Familie, die vielleicht auch für mich interessant sind.
Was können zum Beispiel solche Ressourcen sein?
Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer Familie komme, wo bestimmte handwerkliche Fähigkeiten sind oder andere Stärken, die einfach da sind, oder Ressourcen, mit schwierigen Situationen umzugehen oder aus wenig viel zu machen oder was auch immer. Also es können ja ganz viele Fähigkeiten und Gaben auch in der Familie sein, wo ich einfach auch nochmal einen anderen Blick drauf haben kann. Ist auch manchmal ganz spannend. Ja, und zuletzt macht mir Hoffnung, das würde ich schon auch noch mal unterstreichen, dass wir wirklich einen Gott haben als Christen in Jesus, der einfach in unser Leid hineinkommt und der unser Leid versteht. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, so wie es sich damals in dem Schmerz auch vielleicht zum Teil in unserer Kindheit angefühlt hat. Und es Gott, also Jesus ist jemand, der uns tröstet und der uns darin annimmt und der uns auch annimmt mit manchen Mustern, die wir vielleicht auch daraus entwickelt haben. Und es ist aber auch ein Gott, der uns herausruft und sagt, jetzt gestalte dein Leben, jetzt geh Schritte ins Leben. Und ich finde einfach, dass wir als Christen so einen Gott haben, mit dem wir da unterwegs sein können, der uns einfach in dieser Spannung von Annahme und Herausforderung ganz verlässlich bei uns ist. Das ist einfach eine ganz große Ressource.
Danke. Dejan, was möchtest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben?
Ich habe so viele Gedanken, aber ich würde sagen, ich würde mich anknüpfen an dich. Wir haben einen liebenden Gott, dem wir nicht egal sind. Also genau das Gegenteil von meinem Satz, der mich peitscht. Ich bin Gott nicht egal. Und meine Geschichte und deine Geschichte und die Geschichte von unseren Zuhörern kennt Gott. Und er misst sogar unsere Tränen in einem Glas. Das steht in den Psalmen geschrieben. Also er sieht jede Träne, die wir geweint haben, jeden schmerzhaften Moment, den wir erlebt haben, kennt Gott. Und er weint mit uns und es schmerzt ihn auch. Und ich glaube, diese Empathie ist eigentlich wahnsinnig heilsam, wenn wir denken, wow, Gott hat eine Empathie und ich bin ihm nicht egal. Und er will in diese Situation hineinkommen in mein Leben. Das wäre eine Sache, einfach sich daran zu erinnern, dass Gott empathisch ist und uns sieht. Die zweite Sache ist ein bisschen schwieriger. Ich würde schon den Zuhörern empfehlen, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich weiß, es macht keinen Spaß und es ist auch mühsam und schmerzhaft. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man da einsteigt in diesen Schmerz, begegnet man Gott. Gott ist dort. Gott ist im Tal des Todes und er führt uns durch dieses Tal. Und jede Sache, die wir aufarbeiten, jede Geschichte, die wir aufarbeiten, jede Erinnerung, die uns wehtut, die wir aufarbeiten und Gott heilt sie, gibt eigentlich Gott die Ehre.
Wie kann ich das ganz konkret machen? Also angenommen, ich bin jetzt 40, 50 Jahre alt und habe mich noch nie mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Ne? Wie fange ich denn überhaupt an, in diesen Schmerz einzutauchen?
Also ich würde sagen, finde Menschen, die vielleicht Teil von dieser Vergangenheit sind und fang einfach an, mit denen zu reden. Wie war das für dich? An was erinnerst du dich? Und so weiter. Es gibt Schreibübungen. Man kann aber sich hinsetzen und sagen, okay, sicherlich erinnert man sich an eine schlechte Erfahrung. Man sagt, okay, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, das und das ist passiert. Ich fange einfach an, mal diese Sache aufzuschreiben. Da kennst du dich viel besser aus als ich. Und dann fängt man einfach an, aufzuschreiben. Okay, es war ein sonniger Tag und ich habe das und das gegessen und ich fühlte mich so und so. Und dann schreibt man diese Geschichte auf, lädt den Geist Gottes ein, dass er uns hilft, Sachen, die wir vergessen haben, dass wir uns daran erinnern können. Und er weiß genau, wie viel und wie wir brauchen. Vielleicht ist es zu viel. Und man lädt Gott ein in diese Geschichte, man schreibt sie auf, man lässt den Schmerz zu. Und dann geht man durch Vergebung, man geht durch Gespräche. Vielleicht kann man mit den Menschen, die einem wehgetan haben, nicht mehr reden, weil sie nicht mehr leben. Aber trotzdem ins Bewusstsein bringen, die Sachen, die uns wirklich wehgetan haben, und sie dann Gott abgeben, langsam. Das ist ein Prozess. Also man setzt sich nicht hin und löst alle seine Probleme, aber man fängt langsam an. Und ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, Gott führt uns gnädig und sehr weich und einfühlsam, indem er unsere Hand hält und uns Schritt für Schritt durch diese Geschichten führt, wenn sie dran sind. Das bedeutet, manchmal hast du einen Monat, der ist sehr intensiv und du setzt dich mit deiner Vergangenheit auseinander und dann kommen 3 Monate nichts. Und dann hast du Spaß, spielst Volleyball beim LAN und hast einfach Spaß und alles ist gut. Und dann auf einmal kommt irgendeine Erinnerung, du fühlst den Schmerz und dann hast du eine Entscheidung. Entweder setze ich mich damit auseinander oder ich ignoriere das, und weil es zu schmerzhaft ist. Und meine Empfehlung wäre, wenn der Geist Gottes dir etwas offenbart, steig hinein in diese Dunkelheit, weil am Ende des Tunnels ist Gott, am Ende des Tunnels ist Licht und Heilung. Und dieser Prozess, wenn man wirklich Heilung erlebt und diese Wunden wirklich wieder sich schließen und du heil wirst, es ist wirklich alles wert.
Lohnt sich definitiv. Ja. Ergänzung von dir abschließend, Martina, wie kann so ein erster Schritt aussehen für Leute, die sagen, oh, jetzt in dieser Sendung wurden Sachen gesagt, vielleicht sollte ich mal wirklich anfangen und auch bei mir näher hinblicken, wie kann man da konkret anfangen?
Also ich würde auch einladen, dass man sich jemand sucht zum Reden, eine Freundin oder ein Freund oder auch sonst jemand, Seelsorger oder auch eine Beratung kann man ja auch in Anspruch nehmen, oder auch wenn es dann sich rausstellt, dass es notwendig ist, auch eine Therapie. Also ich würde immer anfangen, mit jemandem darüber zu sprechen, dass man damit auch nicht alleine bleibt, dass man auch nicht mit den Dingen alleine bleibt, die man ja auch manchmal aus gutem Grund nicht angeschaut hat, all die Jahre hindurch, und da wirklich so ins Erzählen kommt und dann einfach nach und nach dann schaut, was kann da ein guter Weg sein.
Also den Mut aufzubringen, damit nicht alleine zu bleiben.
Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Anzufangen, mit jemand, dem man vertraut, darüber zu sprechen.
Ja, es lohnt sich.
Vielen Dank, dass ihr hier seid. Danke für eure Zeit und für eure wertvollen Einblicke.
Danke, Kim.
Unsere Geschichte ist nicht unser Schicksal, sondern wir können im Hier und Jetzt Dinge gestalten und neu anpacken, sagen Martina Schäfer und Dr. Dejan Astajic. Vielen Dank auch dir fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich, und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.